Sie wählen Ihren Ort und diskutieren mit, was Schule bewegt.
Wir beginnen die Veranstaltung mit einem kurzen Impuls von unseren eingeladenen Expertinnen, wo ich einfach mal kurz wissen möchte oder die Frage habe, die Sie sozusagen für Sie beantworten, warum es heute für die Experten tatsächlich wichtig ist, auch in dieser Runde mit dabei zu sein. Was bringen Sie mit, sozusagen Ihre Perspektive sozusagen ein klein wenig anzuteasern? Und dafür würde ich jetzt jedem genau 3 Minuten Zeit geben, Zeit einräumen, das ein bisschen für Sie schon mal als Inhalt in die Runde zu geben. Ich habe jetzt hier als allererstes stehen in meinem Programm, das haben wir jetzt gar nicht abgestimmt, aber ich glaube, dass die Anja Besant bestimmt Lust hat anzufangen.
Okay, ich mache den Anfang. Das ist ja eine schöne Frage, Heike. Also warum ist es für mich wichtig, heute hier dabei zu sein? Und was habe ich vielleicht auch beizutragen? Meine spontane Reaktion, als das plötzlich klar wurde, dass Russland ernst macht und in die Ukraine einmarschiert ist, war so ein Impuls zu sagen, also wir in der politischen Bildung, wir müssen jetzt auch sofort loslegen. Und zwar war das so ein Gefühl, das sich über viele Jahre vielleicht sogar auf diesen Moment hin aufgebaut hat. Sagen wir mal, der 11. September oder auch andere große Ereignisse, bei denen ich oft das Gefühl hatte, wir brauchten immer so ein bisschen. Ja, also das sind Momente, die sind ja extrem herausfordernd, was die Orientierung angeht. Man blickt nicht durch und deshalb hat man so das Gefühl, ich kann das nicht morgen im Unterricht oder in der Bildungssituation ansprechen. Ich muss mich erst noch selber mehr informieren. Ich muss mehr wissen, damit ich auch den Fragen gewachsen bin, die da möglicherweise mir morgen in einer Bildungssituation begegnen. Und ich habe mich, glaube ich, deshalb wirklich noch am gleichen Tag hingesetzt und versucht, Empfehlungen zu formulieren, obwohl das schwer ist in solchen Situationen, die für uns so herausfordernd sind. Und das ist das, was mir auch heute für diese Veranstaltung hier wichtig ist, zu sagen, es tut mir wirklich sehr leid, aber wir müssen sofort loslegen. Wir müssen sofort zur Verfügung stehen. Wir müssen Gesprächs- und Reflexionsräume öffnen. Wir müssen uns auch den Emotionen stellen. Das fällt uns in der politischen Bildung oft besonders schwer, weil wir so denken, Emotionen haben vielleicht in unserem Bildungsbereich nicht so viel zu suchen. Das ist, glaube ich, falsch. Das behindert uns. Auch Emotionen sind im Kontext politischer Bildung wichtig. Wir müssen Desinformationen begegnen. Wir müssen auch die Sensibilität aufbringen mit den unterschiedlichen Menschen, also den Kindern vielleicht, die wir in der Klasse haben, die schon Krieg kennen, weil sie den zum Beispiel in Syrien erlebt haben, jetzt auch gerecht zu werden in dieser neuen Situation. Und wir müssen uns einfach super klar machen, der Satz, den ich jetzt sage, ist leicht zu sagen, aber schwer zu leben, dass wir keinen Wissensvorsprung brauchen. Das ist in der Institution Schule manchmal schwer, weil das unser Selbstverständnis doch noch immer prägt. Ne? Also selbst wenn wir das vielleicht gar nicht so denken, aber wir brauchen diesen Wissensvorsprung nicht und wir müssen sofort ran, weil die Kinder und jungen Menschen oder auch möglicherweise die Erwachsenen, mit denen sie arbeiten, es verdient haben, dass wir auch in Bildungsprozessen sofort zur Verfügung stehen. Das ist meine Message.
Vielen Dank dafür. So, da hätten wir als nächstes in meinem Regieplan den Stefan Gastetzki. Bitte schön.
Hallo. Ja, vielen Dank. Das ist sehr ehrgeizig, in 3 Minuten das zu machen. Ich versuche es trotzdem in 6 Punkten. Also warum bin ich hier? Warum ist es mir wichtig? Ich bin Osteuropa-Historiker, so ein Area-Spezialist, werde also jetzt in diesen 6 Punkten was Fachliches sagen, sehr kurz, und so ein paar allgemeinere Überlegungen sozusagen auch als Bürger dieses Landes. Erstens haben Sie viel über diesen Konflikt in der Ostukraine gelesen, der von russischer offizieller Seite als Kriegsgrund genannt wird. Den Konflikt gibt es, den gab es über die letzten Jahre. Es gab keinen Genozid und damit gab es auch keinen Grund, einen gesellschaftlichen Konflikt über einen Angriffskrieg zu lösen. Das Zweite ist, was man offensichtlich sehen kann, wir könnten Stichworte wie NATO-Osterweiterung, wir könnten Vertrauensverlust benennen. Das, was wir mal als Friedensdividende bezeichnet haben, ist offensichtlich zwischen West und Ost nicht eingelöst worden. Wir werden wieder erneut über Europa nachdenken müssen und das gilt natürlich auch für die politische Bildung und Europa ist eben nicht nur die Europäische Union. Wir werden drittens auch, weil Russland ist immer ein Thema, auch in den Universitäten, ab und an dann auch mal in der Schule. Und Putin hat das ja in seiner historischen Ausführung klar gemacht, dass das alles Kiewer Russ ist, also ein Reich aus dem Mittelalter. Da beziehen sich Ukrainer und Belarussen und auch Russen drauf. Aber das heißt nicht, dass man deswegen zwangsläufig einen eigenen Staat hat. Die Ukraine hat über Jahrhunderte eine andere Entwicklung gehabt als das zaristische Russland. Das heißt, es gibt eine eigene ukrainische Identität. Und das sollte man natürlich dann, wenn man über Geschichte spricht, auch darstellen. Viertens, das ist mir sozusagen als Bürger wichtig, der jetzt in den letzten paar Tagen schon an mehreren Demonstrationen teilgenommen hat. Wenn Sie das auch gemacht haben, wenn Sie festgestellt haben, da sind nicht nur Ukrainer vorne auf der Bühne, sondern bei den Demonstrierenden sind auch ganz viele Menschen, die einen russischen Hintergrund haben. Das heißt, brechen Sie nicht Kontakte zu Russen ab, zu russischen Studierenden, zu Kolleginnen, Kollegen, zu Nachbarn, die Sie vielleicht haben, die aus dem Land kommen. Es gibt sehr viele und natürlich müssen wir gucken, dass wir unsere Konflikte, die wir vielleicht haben, die Meinungsunterschiede in der Gesellschaft, friedlich ausdiskutieren. Fünftens, Sie haben alles mitbekommen, was jetzt über Waffenlieferungen, über Ausstattung der Bundeswehr gesprochen wird. Das mag auch im Einzelnen alles richtig sein oder auch nicht. Darüber darf man streiten. Grundsätzlich ist politische Bildung, Erziehung zur Demokratie und Frieden nach wie vor wichtig. Das würde ich auch ganz stark unterstreichen. Und das heißt für mich sechstens, was sollen wir weiter tun? Wir müssen uns immer darum bemühen, nicht Fake News aufzusitzen. Wir können ganz konkret Solidarität üben in Hilfeleistung. Wir können auf Demonstrationen gehen. Wir können unsere, wie gesagt, russischen Nachbarn, ukrainischen Nachbarn auch kontaktieren. Letzter Satz, ich habe heute noch ein bisschen russische Medien gelesen, also Staatsmedien, die sind natürlich voll auf Propaganda gebürstet. Ne? Die werden auch hier gesehen und da muss man sich einfach drauf einstellen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Und die Zeit war super. Es wären noch ein paar Sekunden gewesen. Als nächstes sehe ich gleich, ich gehe gleich mal in der Reihenfolge weiter vor, wie ich es hier sehe, die Johanna Fabel vom TBI Moritzburg. Hallo.
Hallo. Warum ist es gut für mich, heute hier zu sein? Ich habe mich außerordentlich gefreut, als ich am Samstag den Schulleiterbrief unseres Kultusministers gesehen habe, der aufgefordert hat, bringen Sie das Thema, den Ukraine-Konflikt, aktiv in den Unterricht ein. Das fand ich gut und wertvoll. Und manchmal habe ich mir gedacht, das hätte ich mir in den letzten 2 Jahren Krisen auch schon gewünscht. Und dann kam bei mir aber die Seelsorgerin, als die ich heute auch da bin. Mein Schwerpunktbereich ist die Begleitung von Kindern und Jugendlichen im Raum Schule, in Krisen und Trauersituationen. Und als Seelsorgerin würde ich sagen, es ist gar nicht so wichtig, immer Sachen einzubringen, sondern erstmal zu hören und zu fragen, was wisst ihr denn, was beschäftigt euch? Wir haben Kinder und Jugendliche in den Schulen, die ein unglaubliches Durcheinander von Bildern haben, mit denen sie konfrontiert werden. Dort zu helfen, zu sortieren und gemeinsam sich auf einen Antwortweg zu machen, das ist mein Anliegen. Antworten finde ich in 3 Ebenen wichtig. Die erste Ebene ist die Verstehensebene, dass man weiß, wie hängt das sachlich zusammen. Also was der Vorredner so hervorragend in den Rahmen ordnen konnte, auch für kindgerecht zuzuschneiden. Die zweite Ebene ist die Handlungsebene. Können wir als Kinder, als Jugendliche, als Lehrerinnen und Lehrer etwas tun? Und die dritte Ebene ist für mich die Sinnebene. Gerade angesichts von solch kriegerischen Auseinandersetzungen, Katastrophen zu fragen, wo ist Sinn, was macht Sinn, welche Hoffnungen können tragen. Das sind keine Fragen, auf die es eine einfache Antwort gibt. Manchmal bleiben auch Fragen stehen und diese miteinander auszuhalten. Ich glaube, das ist eine große und wichtige Aufgabe für Schule, über das einfache Konfrontieren mit dem Thema hinaus. Deshalb bin ich heute hier und dann freue ich mich, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Dankeschön. Die Genialose wird uns was zur psychologischen Perspektive sagen.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, ich freue mich, da zu sein, weil ich bemerke, dass unsere psychische und emotionale Stabilitätstoleranz in den letzten Jahren sehr in Mitleidenschaft geraten ist. Also durch Klimakrise, durch 2 Jahre Pandemie sind die Nerven relativ dünn geworden und Gefühle von Hilflosigkeit, von Trauer, Sorge, Angst, Ohnmacht stellen sich ein. Das haben Sie auch vorhin in dieser Wortcloud auch selbst mit reingeschrieben. Und mir begegnen da ganz unterschiedliche Umgänge damit im Umgang mit den Menschen, die zu mir in die Beratung kommen. Aber auch gesellschaftlich bemerke ich ganz unterschiedliche Phänomene. Also von dahingehend, dass wir bemerken, die ersten Sonnenstrahlen kommen raus. Wir spazieren in der Sonne vielleicht mit einem kleinen Eis und fragen uns, darf ich das in so einer Zeit auch Momente genießen? Darf ich mich trotzdem freuen, während andere Menschen leiden? Dann gibt es wieder auch Menschen, die kommen in die Beratung und sagen, Mensch, ich quäle mich jetzt schon ewig ab mit diesem Thema, weswegen ich ständig in die Beratung komme. Und vor dem Hintergrund dieser wirklich schrecklichen Situation bemerke ich auf einmal, dass sich die Perspektive verändert. Auch das ist eine Möglichkeit, wie Menschen darauf reagieren können. Als Thesen, die ich so mitgebracht habe oder wo ich Lust habe, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, würde ich sagen, Frieden beginnt vor allem in uns selbst. Das mag pathetisch klingen, aber wir sind nicht ohnmächtig. Wir können sehr viel tun in uns selbst und mit den Menschen ganz nah um uns herum. Dort fängt Frieden an, da in unseren Beziehungen entsteht die kleinstmögliche Zelle von Friedensarbeit auch. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie mit Fragen hier sind auch, wie kann ich mit dem Gefühl von Hilflosigkeit und Bedrohung überhaupt umgehen? Was kann mir vielleicht helfen, um mich nicht überrollen zu lassen, auch von den Medien? Wie viel Medienkonsum tut mir überhaupt gut? Was kann ich da auch verkraften? Wo kann ich mich abgrenzen? Darf ich Momente des Glücks, der Freude empfinden? Wo kann ich helfen? Und wie kann ich mich selbst auch schützen in diesen Zeiten? Und ich freue mich darüber, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank.
Ich danke auch. Und die Michaela vom Landesamt für Schule und Bildung noch.
Ja, hallo, einen schönen Nachmittag Ihnen allen. Ich freue mich total, dass ich hier in dieser Runde mit sein darf. Ich bin überwältigt von der Teilnehmeranzahl und von den vielen Lehrerinnen und Lehrern, die heute Nachmittag hierher den Weg gefunden haben. Und betrachten Sie mich und meine Kolleginnen in der politischen Bildung am Landesamt für Schule und Bildung in Sachsen bitte als Ihre Verbündete auch in dieser Situation jetzt. Wir möchten Sie gern unterstützen. Wir möchten gerne auch vernetzen mit außerschulischen Partnern, wo es denn gewünscht und möglich ist, wo Sie jetzt vielleicht auch Hilfe brauchen in Gesprächssituationen. Ich weiß, im Raum sind heute auch noch meine Kolleginnen für die Standorte Bautzen und Dresden, die Anastasia Wendt. Und ich glaube auch vom Standort Radebeul, die Dagmar Peterhensel, die dort für das Programm Starke Lehrer, starke Schüler verantwortlich ist. Wir sind alle für Sie da. Und ich muss Ihnen auch sagen, so aus meiner persönlichen Sicht seit Donnerstag letzter Woche, ist irgendwie alles, also auch für mich anders. Ich bin stark natürlich auch politisch interessiert, aber dieses Ohnmachtsgefühl, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dieses jetzt momentan erstmal nur zu gucken, nichts tun zu können. Und der zweite Gedanke, was ist jetzt an den Schulen? Die Kinder werden fragen. Auch ich weiß, dass Grundschullehrerinnen und Lehrer heute da sind. Auch Grundschulkinder haben Fragen, sehen Bilder, sehen den Krieg der Bilder auch unter Umständen. Und was machen wir jetzt? Also wie öffnen wir Diskussionsräume? Von einer Kollegin gestern gehört, da hatte die Tochter 3 Stunden hintereinander Ukraine. Die sagt, ich will jetzt erstmal nichts mehr hören, das hat mir gereicht. Ist auch die Frage, wie sprechen wir uns in der Schule ab? Wie organisieren wir die Prozesse? Wie bieten wir Diskussionsräume? Wann reagieren wir? Und Frau Professor Besant hat es vorhin schon gesagt, wir haben so unterschiedliche Gruppen auch von Schülern. Wir haben natürlich Kinder mit Migrationshintergrund, die Kriegserfahrung haben. Wir haben Kinder, die aus der Ukraine kommen. Wir haben Kinder, die aus Russland kommen. Und das jetzt als Lehrerinnen und Lehrer zusammenzukriegen und wirklich eine Gemeinschaft herzustellen und den Kindern auch Stütze zu geben und Unterstützung und Sicherheit zu geben, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Also wir werden dann gucken, welche Fragen dann noch kommen. Aber wie gesagt, betrachten Sie das Landesamt für Schule und Bildung in dieser Zeit jetzt auch wirklich als Ihren Unterstützer. Und ganz besonderes ich vergaß noch zu erwähnen, die Ute Glate, die ist heute nicht da, die ist für den Raum Leipzig Referentin für politische Bildung. Auch die ist gerne mit dabei, wenn es darum geht, zu vernetzen, zu unterstützen, zu beraten. Wenn Sie uns brauchen, sind wir da.
Dankeschön. Das war sozusagen ein bisschen ein kleiner thematischer Aufriss, der so ein bisschen als Impuls für Sie dienen soll. Ich hatte angekündigt, und das, was ja auch der Sinn der Sache ist, mit den Expertinnen und dem Experten ins Gespräch zu kommen. Gleichzeitig ist es uns trotz alledem immer ein wichtiges Anliegen, dass Menschen auch miteinander nicht anonym hier in dem Raum sitzen, sondern auch miteinander in Aktion treten können. Deswegen haben wir jetzt eine kurze Gruppenphase geplant, die der Tobias noch mal kurz erläutert, wie das alles vor sich geht.
Danke, Heike. Ja, und zwar werden wir jetzt gleich für 20 Minuten in kleine Gruppen gehen, sodass Sie miteinander sprechen können, dass Sie sich natürlich am Anfang bekannt machen miteinander, versteht sich von selbst. Und vielleicht treffen Sie auch das ein oder andere bekannte Gesicht, die ein oder andere bekannte Person. Und wir bitten Sie tatsächlich, sich auszutauschen in den kleinen Runden über zwei Dinge. Das eine ist, bringen Sie gern eigene Impulse, eigene Erfahrungen und Anliegen zu Gehör. Gucken Sie, was haben die anderen zu erzählen. Seit dieser ersten Woche jetzt nach dem Kriegsausbruch, wie geht es Ihnen? Was sind vielleicht oben aufliegende Dinge, die Sie gern besprechen wollen? Und das Zweite ist, wir würden Sie bitten, dass Sie in der kleinen Gruppe auch eine Frage generieren. Ja, eine Frage, die Sie gern dann mitbringen in das Plenum, wo Sie sagen, das interessiert uns, hier würden wir gern noch mal ein bisschen tiefer gucken. Und wir bitten Sie herzlich, diese Fragen auch gerne dann schon im Voxer einzustellen. Wir haben dort eine Fragenmaske online geschalten. Bei den Fragen gibt es tatsächlich einen Hinweis, keine Statements, sondern wirklich Fragen und sich möglichst kurz zu fassen. Und Sie können die Fragen aller anderen auch sehen und können diese Inputs dann gerne auch voten, liken und damit auch dafür sorgen, dass bestimmte Fragen vielleicht ein bisschen eher drankommen. Das heißt, die herzliche Bitte, dieses Tool zu nutzen am Smartphone oder auch in einem extra Fenster. Und in der kleinen Gruppe verabreden Sie sich einfach, wer die Frage der Gruppe eingibt und stellen diese dann der Gemeinschaft hier zur Verfügung. Ich freue mich, wenn wir uns in 20 Minuten wiedersehen.
Da hätte ich tatsächlich mal eine Frage. Ja. Und zwar ist mir das heute passiert, da hatte sich eine Schülerin in der Pause oder nach dem Unterricht war es schon, zu Wort gemeldet, hat gemeint, ja, wir gehen heute Spenden sammeln für die Ukraine. Und da war die Hortnerin schon anwesend und meinte dann bloß, ja, hier in Deutschland gibt es genug arme Kinder, denen kannst du ja auch was spenden. Also so diese kritische Äußerung zu ja, eigentlich gut gemeinten Handlungen, wo das Kind da eigentlich auch stolz drauf war. Ja, wie kann man da reagieren? Also ich habe mich da rausgehalten erstmal, weil ich da auch gerade keinen Sinn sah, ihr da gegenüber zu treten, weil sie ja da schon irgendwie eine gefestigte Meinung hat. Aber so generell sind die Kinder ja trotzdem damit konfrontiert, mit solchen kritischen Äußerungen. Und ja gut, wie gehe ich damit um?
Ja, wer möchte aus der Runde? Gern.
Ich kann was sagen. Ne, das ist ja eine typisch rechtsextreme Äußerung. Ne? Also wir spenden nur für Deutsche. Ja? Und es gibt auch arme Deutsche. Und das kann man, finde ich, auch dem Kind erklären. Ne? Also weil das Kind wird ja jetzt relativ grob zurückgestummt, so ein bisschen. Ne? Es soll jetzt nicht das machen, was es sich da gerade überlegt hat und wohin gerade seine Solidarität und Empathie geht. Und dann kann man zu dem Kind sagen, es gibt Menschen, die denken, dass nur Deutsche Geld bekommen sollen und kann dazu auch selbst Stellung nehmen, dass man sagt, ich denke das nicht. Und damit hat man in zwei Richtungen kommuniziert, also zu dem Kind und auch zu der Person, die sich gerade geäußert hat. Also ohne grob zu werden oder so, aber einfach um zu helfen, das einzuordnen. Ich habe so eine grundsätzliche Handlungsempfehlung über den Einzelfall, das ist immer Indifferenz vermeiden. Also weil wenn man ist ja oft überfordert in der Geschwindigkeit von so einer Situation und dann sagt man nichts und danach geht es einem durch den Kopf. Also deshalb äußern Sie das ja auch hier genau. Und man denkt so, oh, hätte ich da was sagen sollen, aber soll ich zu der blöden Frau was sagen oder wie soll ich jetzt? Ne? Und also deshalb ist immer so eine freundliche Form der Eigenpositionierung ganz gut, weil damit haben Sie Indifferenz vermieden, Sie helfen dem Kind weiter und Sie sagen der Frau auch, dass Sie es nicht okay finden.
Ja, es ist halt immer so die Frage, inwieweit ich politisch werde.
Sie werden politisch.
Bitte?
Sie müssen politisch werden.
Ja. Gut, es ist halt auch eine, also jeder Politik hat ja auch eine gewisse Moral in sich. Und wenn ich meine Werte und Morale weitergeben will, dann ist es letztendlich immer politisch irgendwo.
Ja, und Sie sind auch aufgefordert als Lehrkraft dazu. Also wenn Sie aus Sachsen kommen, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber dann steht es ja auch im Schulgesetz, welchen Werten Sie da verpflichtet sind.
Ja, richtig.
Das und stimmt. An denen können Sie sich einfach orientieren. Also Sie sollen nicht parteipolitisch da agieren, aber Sie sollen sich schon menschenrechtsorientiert da verhalten.
Und es hat ja auch eine pädagogische Komponente. Also es ist ja nicht nur die politische Botschaft, sondern auch als Pädagogin intervenieren Sie ja hier in einer nicht angemessenen Zurückweisung des Kindes. Also da kriegt, ich will was tun und kriege voll eins ab. Und dort eine Stärkung auch, also das Kind versucht ja irgendwie eine eigene Handlungssicherheit zu gewinnen und dann das auch nicht abschwächen zu lassen, sondern diese Stärke, die man daraus findet, dass man sagt, ich kann was machen, ich kann hier Spenden sammeln, ich kann mich einsetzen, wir sind nicht hilflos, das auch zu unterstützen bei den Kindern. Also da würde ich auch eine Hortnerin stehen lassen dafür und sagen, so als wäre sie nicht da.
Ja, aber das ist ein guter Hinweis. Im Prinzip gehe ich sie ja schon an, aber wende mich dem Kind zu. Und das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Dankeschön. Vielen Dank.
Sehr gern.
So, jetzt kommen die ersten Menschen zurück aus den Gruppenräumen. Das ist sehr schön. Wir laufen sozusagen auf die letzten Sekunden hin.
Was ich spannend finde, dass ich hier ganz unterschiedliche Reaktionen vernommen habe, die natürlich alle nicht repräsentativ sind. Aus dem einen Arbeitsraum kam schon nach 5 Minuten, wir brauchen definitiv länger. Aus einem anderen Raum kam die Rückmeldung, ich hätte lieber Vorträge gehört. Das finde ich sehr, sehr spannend. Vielleicht auch nochmal jetzt, auch wenn noch nicht alle wieder zurück sind. Es war tatsächlich von Anfang an nicht so angelegt, dass wir eine Vortragsveranstaltung machen, sondern tatsächlich miteinander in Austausch kommen. Und das ist jetzt sozusagen eine kleine Aufwärmphase, um dann mit unseren Expertinnen und unserem Experten ins Gespräch zu kommen.
Schön, dass Sie wieder hier sind. Wir haben Sie in den kleinen Räumen tatsächlich kurz mal in den Austausch gehen lassen. Und es sind viele, viele Fragen reingekommen, wobei wir als erstes mal, glaube ich, unser Podium wieder besetzen. Heike.
Genau. Ich rufe auf ins Podium die Frau Professor Besand, die wir alle schon kennengelernt haben, den Herrn Professor Garstetzki, die Frau Lohse, die Frau Fabel und die Frau Bausch. Und schon ist man nicht mehr alleine auf der Bühne, das ist toll. Ja, die Idee ist jetzt, dass Sie sich bestenfalls in den Gruppen inhaltlich schön aufgewärmt haben, möglicherweise auch schon die ein oder andere Frage in den Ring geworfen haben. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, mit unseren Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen, indem Sie einfach Fragen stellen. Wie können Sie das tun? Sie stellen mit Handzeichen über Reaktionen, können Sie sozusagen ein Handzeichen heben, sodass wir das digital sehr gut sehen können. Dann können Sie sprechen. Sie können aber auch, das hat der Herr Heinemann vor uns schon erklärt, Fragen in den Voxer schreiben. Bitte bestenfalls wirklich in den Voxer. Dort gibt es auch die Möglichkeit und die Funktion, dass Sie andere Fragen voten können. Das heißt, wenn schon eine Frage gestellt ist, können Sie sagen, ja, die FETs, die möchte ich auch beantwortet haben, weil die Wahrheit ist, wir werden nicht alle Fragen von allen 300 Menschen hier im Raum heute beantworten können. Das, wir müssen uns sozusagen dann letztendlich entscheiden. Genau. Und jetzt haben wir hier schon die eine Meldung. Da starten wir gleich. Das ist die Marie Petersen, die ich hier sehe.
Genau, super. Wenn sich keiner sonst traut, dann traue ich mich. Meine Frage geht an die Frau Lohse. Genau, weil wir hatten es vorhin, also auch auf diesem Padlet ist unwahrscheinbar viel Material über die Inhalte, auch über die Hintergründe und so weiter. Und es gab vorhin diese Vorstellung von diesen drei Ebenen. Das ist einmal, kann man sich dem Konflikt auf Verstehensebene, einmal auf Handlungsebene und einmal auf Sinnebene nähern. Und für mich ist gerade die Sinnebene ein Riesenthema, wo ich total schwimme, weil es einfach ja so eine ethische Frage ja ist. Und ich glaube, da sind was auch Sie angesprochen haben, sind dann meine Probleme, die ich jetzt die ich habe. Und gerade, wir wissen ja, wir haben ja gerade so unfassbar viele Kinder, die auch durch Corona schon so gebeutelt sind und große Probleme haben und haben dann meine ganzen Probleme, die ich jetzt habe, überhaupt noch einen Wert, wenn ich sehe, da gibt es Krieg. Und die Sinnebene, da wünsche ich mir einfach so ein bisschen Input, wie man da rangehen kann.
Vielen Dank für die Frage. Ich glaube, da kann auch die Frau Fabel noch was dazu sagen. Ich glaube, Sie hatten das auch eingebracht mit der Sinnebene. Genau, und was mir vielleicht an der Stelle wichtig ist zu sagen, Sie haben es auch angesprochen, selbst auf dem Padlet bildet sich ab, was gerade generell passiert, nämlich eine ganz große Informationsflut. Und das ist einerseits total gut, weil ständig passiert ganz viel und wir haben alle das Bedürfnis, irgendwie ganz viele Informationen zu bekommen und zu verarbeiten, weil uns das Gefühl vermittelt, vermeintlich Kontrolle über das zu haben, was passiert. Das ist vielleicht zu einem gewissen Teil auch so, weil wir dann irgendwie verstehen oder zumindest die Möglichkeit haben zu verstehen, was gerade los ist. Genau. Aber es führt natürlich auch dazu, dass unser Nervensystem darauf reagiert. Vielleicht ein ganz kurzer Exkurs dazu. Unser Gehirn ist so aufgebaut, dass wir Teile in unserem Gehirn haben, die noch sehr, sehr alt sind. Die sind mit der Evolution und unserem aufrechten Gang nicht ganz so hinterhergekommen. Und das ist vor allem das Angstzentrum. Und das reagiert sehr stark auf diese ganzen Informationen, vor allem auf Bilder. Und was da passiert, ist, dass wir in unserem ganzen Organismus dazu eingeladen werden, in eine Stresssituation zu kommen, wo wir psychisch total hochfahren, also so in diesem Angst- oder Weglaufmodus umschalten. Und das kann natürlich dazu führen, dass wir so tief in dieses Geschehen reingehen, dass uns eine Ohnmacht überfällt. Eine Reaktion kann auch sein, dass uns das erstmal in so ein Gefühl bringt, in so eine Motivation, ich will was tun, ich will was helfen, das ist auch gut. Und auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, dort auch wieder eine Grenze zu setzen. Hilfreich kann es dort sein, zu sagen, ich konsumiere Medien, aber ich suche mir einen Kanal aus, der seriös ist und den ich einmal am Tag oder wie auch immer, da ist jeder sehr unterschiedlich, konsumiere und dann schaue, dass ich mir auch was Gutes tue. Denn also wir können nur so weit hilfreich sein für uns selbst, für unsere Familien oder für die Schüler und Schülerinnen, mit denen wir vielleicht arbeiten, wie wir selbst gut für uns sorgen. Und wenn wir in den Modus kommen, wo wir vielleicht schon keinen Appetit mehr haben, wo wir nicht mehr schlafen können, wo wir aus dem Stressmodus nicht rauskommen, dann sind wir für niemanden hilfreich. Und da müssen wir echt gut aufpassen. Mhm. Vielleicht gebe ich an der Stelle erstmal ab an die Frau Fabel. Ja, die hat das danke. In den Sinn nochmal eingebracht.
Genau.
Sehr gerne nehme ich das auf. Ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, wie alt sind Kinder und wie Jugendliche, wie kommen wir an diese Sinnfragen ran? Also in der Oberstufe, da geht das vielleicht möglicherweise über das Diskutieren, das Aushandeln, das Texte lesen. Während ich denke, in der Grundschule sind die ganz einfachen Narrative, die Geschichten. Dort, wo Geschichten erzählt werden, werden heute mit lauter Bruchstücken, das sind keine fertigen Geschichten, die uns die Nachrichten bringen, sondern das sind Fetzen und das sind bedrohliche Fetzen, dass man ganze Geschichten erzählt. Ich habe zum Beispiel in der Grundschule eine sehr gute Erfahrung mit einem alten Buch von Irmela Wendt gemacht, Der Krieg und sein Bruder. Da geht der Krieg sozusagen durch die Zeiten zurück ans Ende und es wird sowohl die Schrecken des Krieges gezeichnet, aber auch die Perspektive, ist Frieden möglich? Das liegt vielleicht so ein bisschen an meiner Grundeinstellung, dass ich annehme, dass bei allen Kindern und bei allen Menschen auch dieser Wille, dass es gut und ganz wird, da ist und den auch zu stärken und dort auch sich Geschichten von Hoffnung zu erzählen. Das tut im Übrigen Erwachsenen genauso gut wie Kindern, wenn wir nicht nur uns das Schlechte, die Fakten, das Unfassbare, das Unsortierbare eintun, sondern auch die Visionen, die Idee, es könnte auch ganz anders sein und es kann auch ganz anders sein. Und in Bruchstücken erleben wir das andere ja auch schon. Wir erleben Frieden auch in unserer Klasse. Wir erleben auch das Gegenteil manchmal. Aber das miteinander ins Gespräch zu bringen, finde ich gut. Und ich finde so symbolische Handlungen etwas ganz, ganz Stärkendes. Das ist nochmal, muss man gar nicht dafür religiös sein, sondern sie merken, dass alle, wie gut das tut, eine Kerze zu entzünden, wenn Worte fehlen. Aber dann weiß ich, da ist was Helles, was Warmes, eine Hoffnung, die ich noch gar nicht so ganz fassen kann. Und ich lade auch Lehrerinnen und Lehrer ein, sich da mutig zu zeigen, Symbole mit den Schülern auszuprobieren. Was trägt, was hilft uns? Ich habe eine sehr schöne Idee gefunden, die Nationalblume der Ukraine ist die Sonnenblume, dass man Sonnenblumen malt mit Grundschülern. Das ist was Schönes und das lenkt den Blick auch nochmal in eine größere Weite. Vielleicht so ein paar kleine Ideen. Ein paar mehr noch habe ich gesammelt in dem Padlet.
Super, Dankeschön.
Dankeschön. Ich habe jetzt hier noch zwei Meldungen, die Frau Strieder und die Frau Fey. Die würde ich noch reinnehmen und dann würde ich Tobias gerne mal auf die Voxer-Fragen schauen, wo sich ja jetzt auch schon eine ganze Menge bewegt.
Hallo, bei mir geht es auch um das Thema Grundschule vor allem. Also ich bin in der Grundschule tätig und wie gehe ich da mit so diesen ganz direkten Fragen der Kinder um? Also was ist Krieg eigentlich? Warum gibt es Krieg? Sind jetzt alle Russen böse oder alle Menschen, die in Russland leben? Also wirklich so diese ganz kindliche Denkweise, die ja so ganz grundlegende und nicht banale, aber so diese Basic-Fragen haben sozusagen.
Vielleicht die Anja Besant dazu?
Ja, sie antworten. Ne? Sie sagen, nein, alle Russen sind nicht böse. Also ich finde das ganz spannend, wie Kinder eigentlich fragen. Und ich finde es manchmal auch ganz spannend, sich zu erinnern, wie man selbst gedacht hat. Also ich zum Beispiel bin 1971 geboren. Ich bin ein Kind des Kalten Krieges und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie viel Angst ich gehabt habe. Ich konnte mir diesen roten Knopf ganz gut vorstellen und ich dachte, der sei auf irgendwelchen Schreibtischen von amerikanischen und russischen Präsidenten. Und ich hatte sehr große Angst, dass jemand stolpert und auf den Knopf kommt. Unabsichtlich. Das muss ich irgendwo aufgeschnappt haben. Also diese Sorge, dass das ja quasi auch durch irgendwelche falsch verstandenen Ereignisse passieren könnte. Und mir hätte es als Kind verdammt nochmal sehr geholfen, mir da ernsthaft zu begegnen, mir zu erklären, warum das vielleicht nicht passiert. Ja? Oder auch, und das kann man mit den ganz ehrlichen Geschichten, also wir haben das ja im Kontext von Kuba-Krise und so weiter gesehen, ne? Also was alles noch dazwischen ist, warum dann nichts passiert ist, was auch das Engagement und die Heldenhaftigkeit von Einzelnen in solchen Situationen bewirkt, sodass es am Ende nicht eskaliert. Und solche Geschichten kann man Kindern auch erzählen. Also ich würde Ihnen sehr aufrichtig Ihre Fragen beantworten, eine nach der anderen, also weil das das hilft. Und ich würde immer das informieren, kontextualisieren, also herstellen, wo passiert das eigentlich, wie nah oder fern ist das an uns dran. Das Vervollständigen von Informationen, Kinder schnappen ja oft Bruchteile von irgendwelchen Informationen auf. Und das ist sehr beunruhigend, wenn ich nur einen Teil der Geschichte kenne. Es ist oft sehr viel beruhigender, die ganze Geschichte zu kennen und das angemessen in Beziehungen setzen, also zu sagen, wo passiert das, wie weit ist das von uns weg, wie nah kann das an uns dran, was hat das mit uns zu tun, inwiefern betrifft es uns oder betrifft es uns auch nur unmittelbar. Das alle Fragen beantworten, ist mein Rat.
Danke. Ja, es gibt tatsächlich, Anja Wesand, an dich noch eine kurze Frage, die vorhin an das Gesagte, wir müssen sofort anfangen, wir dürfen jetzt nicht warten, anknüpft. Gibt es sowas wie eine Checkliste für, ja, also die man irgendwie nutzen kann, eine mentale Checkliste wird auch gefragt, die nachlesbar ist, die man mitnehmen kann, die du empfehlen kannst?
Also Checkliste jetzt für was?
Da vielleicht mal einhaken, die Frage kam von mir. Hallo erstmal in die Runde. Meine Frage war, wenn Sie sagen, wir müssen startklar sein und wir dürfen nicht warten als politische Bildnerinnen, gibt es da sowas wie eine Schrittfolge, die man abhandeln kann für sich so gedanklich, damit man auf Betriebstemperatur ist, sage ich jetzt mal, um eigentlich vielleicht auch so die eigenen Unwohlseinsminuten, die man ja vielleicht hat bei dem Thema, dass man die ein Stück weit auch zurückdrängt, damit man die professionelle Distanz ein bisschen herstellen kann. Also haben Sie da irgendwie einen Kniff, den Sie uns empfehlen können, dass wir über uns selbst hinauswachsen können in der Situation?
Nee, ich glaube, dass es eine Sache gibt, die wir ablegen müssen. Und ich spreche jetzt mal nur für mich. So kognitiv würde ich sagen, habe ich das schon längst vor 20 Jahren ich jetzt abgelegt. Und trotzdem merke ich in so Situationen wie jetzt dem Krieg in der Ukraine, dass sogar bei mir das trotzdem offensichtlich noch da ist. Und das ist die Vorstellung, ich müsste mehr wissen. Also ich dürfte hier nur auf dem Podium sitzen, weil ich jetzt mehr weiß als Sie. Und das ist nicht der Fall. Ja, das kann ja bei keinem Menschen der Fall sein. Dass ich weiß auch nichts über die Ukraine. Ich bin überhaupt keine Russland-Expertin. Ich habe nicht keine Ahnung, aber ich stehe als Mensch zur Verfügung. Also ich bin auf diesem Podium, Sie stellen mir Fragen, ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann. Ich stehe Ihnen als Mensch zur Verfügung und ich antworte aufrichtig. Und das machen wir in jeder Situation, in der wir uns auch in Klassenzimmern bewegen, in denen wir uns mit jungen Menschen bewegen. Ich stehe als Mensch zur Verfügung, ich antworte ehrlich, ich sage, was ich weiß, ich sage, was ich nicht weiß, ich suche mit euch gemeinsam nach Antworten. Das ist, was wir tun müssen als Lehrkräfte. Und so blöderweise haben wir irgendwie kulturell, ist das ein ganz tief verwurzeltes Bild, dass die Lehrkräfte immer so viel mehr wissen müssen. Das stimmt aber nicht. Und das hilft, wenn wir das loslassen.
Da möchte ich mich gerne noch kurz anschließen. So viele Antworten kann man nicht haben. Das ist auch meine Überzeugung. Und es ist manchmal gut, Fragen zurückzugeben. Kinder sind ja unheimlich kreativ und haben tolle Ansätze auch für Lösungen, ne? Und ich bemerke so in der Arbeit mit Kindern, dass es auch spannend ist, das mal auf die kindliche Ebene zurückzuführen. Was ist ein Krieg? Das ist ja nicht nur irgendwas Riesengroßes, was niemand zu fassen kriegt. Also ist es auch, aber es ist vor allem auch was im ganz Kleinen anfängt. Und es kann auch hilfreich sein zu fragen, ja, wie geht's denn dir, wenn du dich mit jemandem streitest? Und welche Lösungen sucht ihr dann? Was hilft euch da? Wie passiert Streit? Wie kann man auch da Frieden schaffen mit gewaltfreier Kommunikation? Da gibt es ja auch schöne Konzepte, auch für die Arbeit mit Kindern. Wo fängt, das klingt pathetisch, aber wo fängt Krieg auch an? Das passiert wirklich in der ganz kleinsten Zelle und das ist zwischen dir und mir und das passiert auch zwischen Kindern und in unseren Beziehungen.
Herr Garstetzky hat noch eine Ergänzung dazu und dann nehme ich Frau Veit dran.
Ja, ich würde das Gleiche auch sagen, aber man muss es, glaube ich, gerade auch für Grundschulkinder runterbrechen. Das ist ja ein Konflikt letztendlich, der da ausgetragen wird. Ne? In dem konkreten Fall, und das ist ja bei vielen Konflikten, bei Krieg, auch bei anderen scharfen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, dass man das doch auch neben der Information, die bis zum gewissen Grad immer ganz sinnvoll ist, auch runterbrechen kann auf so basale Dinge. Hier geht es um Identität. Wir haben in Grundschulklassen, genau wie in weiterführenden Schulen, natürlich eine Menge Migrationskinder. Ne? Was heißt denn das? Ne? Die müssen ja auch ihr Zusammenleben organisieren. Ne? Medienkompetenz ist jetzt verschiedentlich schon mal angeklungen. Ne? Auch das, wie gehen wir mit Medien um? Wie nehmen wir Informationen auf? Das ist die Kinder auch, also machen Kinder auch. Also meine 13-jährige Tochter hat ja auch ihre Chatgruppen mittlerweile, in die ich natürlich nicht reingucke und habe natürlich keine Ahnung, was sie da macht. Ne? Aber ich muss sie natürlich, Entschuldigung für das doofe englische Wort, empowern, dass sie sozusagen selber kritisch auf Medien guckt. Das ist extrem wichtig. Wir haben so viel Fake News unterwegs. Also Medienkompetenz ist ganz, ganz wesentlich. Naja, und den Mut auch, was Frau Besan angesprochen hat, ne? Nicht nur sozusagen auf Erwachsene hören, sondern selber versuchen, auch Informationen durchaus mal heranzutragen. Die müssen ja schon in der Grundschule kleine Referate manchmal halten, von weiterführenden Schulen ganz zu schweigen. Also nicht ex cathedra, das fände ich grundfalsch. Ne?
Okay, danke. Jetzt Frau Fey, bitte.
Wir haben in der Gruppe auch, also da waren mehrere, die dieselbe Frage hatten. Eigentlich sind es aber zwei. Nämlich die eine Frage, wenn man jetzt eine Hilfsaktion machen will, ne, wer kann einen unterstützen? Weil viele, also sind ja einfach gerade viele Leute krank. Sowieso sind viele Lehrer schon am Limit. Wo finden wir Ansprechpartner, die mögliche Hilfsaktionen unterstützen können? Und die zweite Frage, die wir in der Gruppe hatten, war, wenn von den Schülern, und wir waren, also viele von uns waren jetzt von der Berufsschule oder von der Oberschule, sind also schon älter, zumindest an der Berufsschule, wenn von denen gar nicht unbedingt das Bedürfnis kommt, weiß ich nicht, eine Spendenaktion zu machen oder irgendwie ein Friedensgebet oder keine Ahnung, irgendwann von denen gar nicht das Bedürfnis ausgeht, soll man es als Lehrer von außen anregen? Das war irgendwie eine Frage, die uns beschäftigt hat.
Danke, Frau Fey. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, die Frage ist auch angekommen im Voxer, sie ist ziemlich weit unten. Wir haben über 70, also mittlerweile 75 Fragen, okay, glaube ich, im Voxer. Bring, wer mag Antworten auf die Frage? Ich guck mal. Ja, gehen ja lose.
Also ich würde gerne auf die zweite Frage zuerst antworten. Sollte man Schüler und Schülerinnen dazu bewegen, jetzt irgendwie tätig zu werden. Ne? Ich glaube, dort sollten wir auch ganz sensibel damit umgehen, welches Bedürfnis unterschiedliche Menschen haben. Und die eine Person will total viel darüber sprechen, eine andere Person will das ein Stück mit sich ausmachen und schützt sich damit auch vor einer Überreizung und Überflutung. Und ich glaube, ich würde dort sorgsam schauen, vielleicht auch mit einer anonymen Umfrage, wie sind die Bedürfnisse? Und auch tatsächlich dort ganz achtsam damit umgehen, wer möchte sich mit was beteiligen und da auch respektvoll bleiben, was da für wen auch gerade möglich ist und wo vielleicht auch persönliche Grenzen sind.
Okay, danke Frau Banaschak aus dem Hintergrund. Und wir gucken mal weiter. Frau Fabel, möchten Sie noch ergänzen?
Nee, dasselbe hätte ich auch gesagt. Also okay. Ich glaube, wenn Schülerinnen und Schüler wissen selber gut, was ist die Aktion, die jetzt für sie gut ist. Und wenn die sagen, es reicht erstmal, dann kann das auch sein, dass die in 2 Wochen ganz anders denken. Und dann kann man das auch gut aushalten, dass die jetzt gerade nichts machen wollen, weil sie irgendwie auch einen Abstand dazu herstellen müssen. Ich würde niemanden dazu überreden oder zwingen, das bringt nichts. Also ich bin ja auch Pfarrerin, wenn Konfirmanden in den Gottesdienst verdonnert werden. Das hilft gar nichts. Das ist eher zum Abgewöhnen. Gucken Sie, was haben die für eine Idee? Und wenn Sie keine haben, ist das vielleicht auch in Ordnung. Mhm. Für die erste Frage denke ich, da würde ich, wenn ich sage, ich habe nicht so selber die Ressourcen gerade für eine Hilfsaktion, dann würde ich gucken, wer ist bei den großen Organisationen, bei Deutschland hilft oder keine Ahnung was, die mich unterstützen können, das entlastet, da kann ich einen Kuchenbasar machen und dort das Geld abgeben und habe sonst keine logistischen Schwierigkeiten.
Okay. Okay. Ich gucke gerade so ein bisschen mit auf den Boxer, du hast es ja auch schon gemacht, Tobias. Ich weiß auch, dass sich hier noch Menschen melden, der Herr Wagner, die Frau Henke, die Frau Jonas Klaasen. Ich würde dennoch gerne mal hier reinschauen. Die ersten beiden Fragen, die sehr hoch bewotet worden sind, vor allem die erste Frage, glaube ich, haben wir schon mitgestriffen, mindestens wie kindgerecht erklären. Da sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen, ohne Angst zu machen. Eine spannende Frage ist vielleicht noch, wie geht man mit Schülerinnen und Schülern im Unterricht um, die nur russischen Nachrichten vertrauen? Ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Geschichte und vielleicht auch noch gleich die dritte. Die ist noch die dritte. Wie erläutert man Putins implizite Drohungen gegen den Westen, ohne zu bagatellisieren? Das hat vielleicht in beiden Fällen eine inhaltliche und eine didaktische Perspektive zum Thema. Da gucke ich unsere beiden Professoren mal scharf an. Vielleicht mag jemand von Ihnen beiden schon mal darauf reagieren.
Ich fange mal an und die Kollegin wird mich bestimmt dann fachdidaktisch viel besser als ich dann ergänzen. Also das eine ist, wenn es manche Kinder sind, die aus dem Elternhaus, was ja alles nachvollziehbar ist, dann jetzt nur russische Medien zu Hause konsumieren. Das ist ja gerade aus von den Plattformen runtergenommen worden. Aber bis vor kurzem war dann eben Sputnik zum Beispiel, ne, eben dann zu sehen. Und ich kenne die Sender ja auch. Ganz vorsichtig gesagt würde ich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt objektive Berichterstattung. So, was man machen kann, man kann sie konfrontieren mit anderen russischen Medien, die, ja, die in Russland mittlerweile seit dieser Woche eingeschränkt sind, die auf YouTube, das habe ich heute geguckt, nach wie vor vorhanden sind. Ne? Gleiches Ereignis, zwei unterschiedliche sozusagen Nachrichtenlagen dazu. Man kann es auch machen zu einem Thema, was denen vielleicht, was sie vielleicht gerade nicht so emotionalisiert, wo man auch sehr verschiedene Ansichten zu zeigen kann. Ne? Das müsste der Lehrer sozusagen dann oder die Lehrkraft dann herausfinden, was dann spannend wäre, um zu zeigen, dass es sehr viele verschiedene Blickweisen darauf gibt. Das andere, was ich aber immer dann noch empfehlen würde, weil es Russia Today und Sputnik, das ist nicht mit der Süddeutschen oder mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vergleichbar. Das ist einfach so. Das heißt, man muss auch dann thematisieren, was Manipulation macht, weil irgendwie müssen sie ja ein bisschen auch Faktencheck machen. Ne? Das hört ja mit dazu. Ne? Also ganz einfach ist es nicht, dass die zwei zeigen, dann sagt der eine halt, ich mag das halt und das andere stimmt dann halt einfach nicht. Also Faktencheck gehört mit dazu und bei den Drohungen von Putin, ja, Bewertung natürlich. Ich glaube, Frau Besant hat es eben gesagt, ne, die Sorge vom Atomkrieg haben relativ viele. Ich würde auf ähnliche Situationen verweisen und versuchen, das ein bisschen einzuordnen, dass das natürlich auch zu Drohkulissen hinzu ist, aber dass jetzt nicht konkret der Dritte Weltkrieg droht. Das ist nicht ganz einfach sozusagen zu begründen, weil auch viele Prominenten das mittlerweile so thematisieren, aber wir müssen nicht Militärexperten werden. Das ist nicht und muss nicht unser Ziel sein.
Ja, ich gebe in allem recht und wiederhole das deshalb jetzt nicht, aber unterstreiche trotzdem nochmal die verschiedenen, auch sehr kindgerechten Faktencheck-Möglichkeiten, die genutzt werden können. Und dann glaube ich, also was gerade ganz wohltuend sein könnte, sind auch, wir haben das auf der JODIT, der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie Seite gerade auch geteilt, dass man wirklich mal übt, eine konfliktsensible Bildbetrachtung. Es ist ja auch nicht so, dass wir wüssten, was ganz genau in der Ukraine passiert. Ja, also die Sympathien sind jetzt wirklich anders verteilt, ja. Aber Herr Selenskyj macht das schon auch sehr gut mit der Erzählung, die er uns gerade anbietet und ist, also das ist ja sein großes Talent, mit was er gerade auch wirklich sehr gut fährt. Aber da ist man schon auch aufgerufen, zumindest reflektiert mit umzugehen, was da an Inszenierung auch gerade passiert. Genau, also das wäre so das eine. Ich hätte noch so einen Nachtrag und Heike, weil du es auch nochmal gesagt hast, dass es da nochmal steht in diesem Fragesammlungsteil mit den Kindern, weil ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen mit dem, was vorhin gesagt worden ist, mit diesen ganzen Analogieverweisen, so was ist ein Krieg? Im Krieg ist, haben wir Streit im Kleinen und so. Das kann auch ganz viel Angst machen. Also wenn ich als Kind den Eindruck hätte, Kriege können eigentlich ständig ausbrechen zwischen uns in der Familie und auf der Straße mit den Dynamo Dresden-Fans und dann haben wir hier gleich Krieg und so weiter. Also das nennen wir Analogiefalle in der fachdidaktischen Diskussion und da würde ich eher so davon abraten. Wenn wir mal 5 Minuten gerade ausdenken, kommen wir alle sehr schnell, auch wenn wir vielleicht nicht mehr mitten im politikwissenschaftlichen Diskurs stehen, auf die Idee, dass Krieg ein Konflikt zwischen Staaten ist. Ja? Und das kann auch schon das Kind beruhigen. Ja? Ein Krieg bricht nicht an jeder Straßenecke aus. Ein Krieg ist zunächst mal ein Konflikt zwischen Staaten. Wir können die ganzen asymmetrischen und neuen Kriegsformen wirklich bei den Kindern mal weglassen. Und darauf würde ich tatsächlich meine Erklärung auch richten, ne? Also um das auch abzugrenzen von dem, was in der Familie passiert, da bricht kein Krieg aus in der Familie. Ja? Deshalb schon so ein bisschen mit den Analogien, ist mir ernst, aufpassen. Ja?
Danke für diesen Hinweis. Dann haben wir jetzt noch, würde ich vielleicht noch mal 2 Meldungen jetzt hier direkt aus dem Raum nehmen und dann gucken wir noch mal auf den Voxer Tobias.
Sehr gern.
Ich habe hier Herrn Wagner und Frau Seidel, vielleicht, dass Sie kurz und prägnant Ihre Fragen stellen und wir gucken dann, wer sie beantwortet, einfach gleich nacheinander und wirklich kurz und prägnant bitte. Herr Wagner.
Danke. Ja, ich habe, also ich weiß gar nicht, ob das eine Frage ist, die man so kurz und knackig beantworten kann oder ob das eher eine Problematisierung ist, was ich für eine Erfahrung gemacht habe, weil es ums Thema Fragen beantworten geht und es kommen ja viele Fragen, was sind denn die Fakten, was sind die Hintergründe, was ist da eigentlich passiert, was wollen die eigentlich? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich sage selber oft auch natürlich, wenn ich was nicht weiß, ich kann es euch nicht beantworten, ich weiß auch nicht, was passiert, ich weiß auch nicht genau, was passiert ist, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Lehrer, die vielleicht auch fachfremd sind bei dem Thema, sich qua ihres Berufes bereits bemüßigt fühlen, zumindest allwissend zu sein und Fragen dann auch mit viel Halbwissen zu beantworten. Und gerade bei den jüngeren Schülern habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass die allein in den ersten 2-3 Tagen in unterschiedlichen Fächern durch unterschiedliche Lehrer mit ganz vielen unterschiedlichen Halbwahrheiten sozusagen konfrontiert wurden und dass die das teilweise noch mehr verwirrt. Was macht man damit? Also ich bin mir da selbst noch nicht so ganz schlüssig, ob man ja dann eher von der Faktenebene lieber ganz weggeht und ich probiere noch.
Naja, das Erste wäre ja schon mal gut, wenn die Lehrerinnen sich untereinander austauschen würden, wie sie das im Unterricht gestalten. Das wäre ja schon mal super, ne? Weil auch die Lehrer haben natürlich eine Identität und einen Hintergrund und lesen vielleicht auch unterschiedliche Medien. Also das ein bisschen stimmig zu bekommen, wäre natürlich das Erste. Halbwissen ist natürlich, das geht ja relativ schnell, ne? Wenn ich vom Thema keine Ahnung habe, ich lese dann irgendwas, was für mich seriös aussieht, weil da Frau Doktor, Herr Doktor oder sonst wer was schreibt, ne? Das muss ja nicht so sein. Und auch was die überregionalen Medien, die in der Regel seriös sind, ne? Also Süddeutsche, FAZ, man könnte die Liste sicherlich verlängern, auch da gibt es natürlich Positionen. Es gibt Kommentare in so einer hochemotionalen Phase, werden manchmal auch Informationen mit Haltungen vermischt. Ne? Das muss man sich schon bewusst sein. Das heißt, ich würde in jedem Fall sagen, ein Austausch der Lehrerinnen untereinander, wenn sie es gerade in unterschiedlichen Fächern haben, sozusagen als Thema. Ne? Das hat ja Frau Notenagel in der Anmoderation ja auch gesagt, das hat unterschiedliche Aspekte. Ne? Und man kann das natürlich in unterschiedlichen Fächern auch thematisieren, selbstverständlich.
Dankeschön. Frau Seidel.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, die Frage zu stellen. Vielleicht kurz zum Verständnis, zu meinem Hintergrund. Ich bin Grundschullehrerin einer 4. Klasse und die Frage hat sich aber auch in unserer Gruppe gestellt, wo wir sehr altersgemischt in den Arbeitsbereichen gewesen sind. Und zwar hat sich uns auch die Frage gestellt und in dem Falle bei mir explizit in der Klasse, wie kann ich das Thema so sensibel ansprechen, wurde zwar jetzt schon öfter beantwortet, aber wenn ich russische und ukrainische Kinder in der Klasse habe. Vor allen Dingen habe ich ein Kind in der Klasse, was direkt betroffen ist, was ukrainische Familie hat und die anderen Kinder sind aber sehr interessiert. Das heißt, das Thema wird nächste Woche besprochen. Wir haben auch schon Fragen gesammelt. Wie kann ich das ukrainische oder das Kind mit ukrainischer Familie in dem Falle auffangen und trotzdem die Neugier der anderen Kinder sozusagen auch auffangen?
Wer fühlt sich angesprochen? Gern.
Ich kann mal einen Anfang machen. Das ist tatsächlich, finde ich, eine super Frage und ich will auch gar nicht so tun, als sei das nicht herausfordernd. Aber sie ist auch gleichzeitig nicht neu, ne? Also wir haben auch türkische und kurdische Kinder in Klassen gehabt und ich habe vor einiger Zeit mit einer Mitarbeiterin zusammen einen Aufsatz geschrieben, der hat den Titel "Da kannst du Freunde verlieren". Und in diesem Aufsatz gehen wir der Frage nach, also im Rahmen politischer Bildung gibt es ja den Beutelsbacher Konsens, also alles, was kontrovers ist, soll auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Und daran orientieren wir uns ja ganz häufig, also in der Grundschule vielleicht oft noch nicht so stark, aber in der weiterführenden Schule dann ziemlich. Und was man an dem Beispiel sehen kann, ist, wenn es keinen gesicherten Raum gibt, wenn die Bindung nicht geklärt ist zwischen uns, dann kann es auch tatsächlich gefährlich sein für mich zu sagen, was ich denke über eine bestimmte Sache, ne? Also wenn ich zum Beispiel Erdogan toll finde oder wenn ich jetzt quasi in diesem aktuellen Konflikt eine bestimmte Position von zu Hause mitbringe und aber meine Schulfreundin oder meinen Schulfreund trotzdem mag, dann tue ich ihm das vielleicht auch nicht an, das jetzt hier zu sagen. Und deshalb glaube ich, dass sie tatsächlich gucken müssen, wie sie so einen halbwegs gesicherten Raum hinkriegen, wenn sie das besprechen wollen. Also in dem Fall würde ich wirklich mal so ein bisschen vorab gucken, also damit ich die nicht einfach so aufeinander losgehen lasse in einer ungesicherten Situation. Und alles, was sie da so an Zwischenstufen einbauen können, würde ich auch machen. Also vielleicht ist es ja auch sinnvoll, die erstmal Bilder malen zu lassen oder kleine, kurze Texte schreiben zu lassen, sodass man so ein bisschen sieht und auch ab und zu geben kann, wie viel von den vielleicht vorhandenen Konflikten, die sich dann in meinem Klassenzimmer da plötzlich abspielen, sind überhaupt im Raum. Das muss ja auch nicht so sein, ne? Also wir wollen ja jetzt nicht dem russischen Kind zuschreiben, dass es auf Putin-Linie ist. Kann ja auch sein, das ist es gar nicht, ne? Aber so, dass ich das erstmal rausfinden kann und dann erst in einen Austausch tatsächlich gehen kann. Aber ich würde es an Ihrer Stelle schon auch sehr gern wissen wollen, weil selbst wenn in Ihrem Unterricht nichts passiert, kann es ja auch im Schulhof oder sonst wo jetzt gerade, kann es ausgetragen werden. Von daher nützt es auch nichts, den Deckel drauf zu machen und sich nicht drum zu kümmern. Also das ist nicht mein Rat, sondern tatsächlich da zu versuchen, rauszufinden, was ist denn tatsächlich an Konflikten da? Wie kann ich die Bindung so stärken, dass wir in einem gesicherten Verhältnis möglicherweise auch über Differenzen an der Stelle sprechen können.
Ich klinge da mal kurz rein, weil tatsächlich es im Voxer zahlreiche Fragen gibt, die so ähnlich lauten wie, was kann ich mit Schülerinnen und Schülern machen, die in der zweiten Klasse? Was kann ich mit Schülerinnen und Schülern machen in der fünften Klasse? Wie geht es vielleicht mit BerufsschülerInnen? Also Altersangemessenheit scheint ein großes Thema zu sein. Wie kann ich die Informationen so gut bearbeiten? Und die Frage würde ich gerne nochmal in die Runde geben. Vor allen Dingen vielleicht auch die älteren Jugendlichen unter uns, die... Ja, wie arbeitet man mit denen? Also ich glaube, Sonnenblumen malen ist eine tolle Idee, aber vermutlich nicht für 15-, 16-Jährige. Ich gucke mal Frau Bausch an.
Ja, ich kann das absolut unterstreichen, was eben auch Frau Professor Besant gesagt hat. Und ich denke auch, wir müssen dann immer das einzelne Kind beziehungsweise den einzelnen Jugendlichen sehen, was der jetzt eigentlich will. Also dieses... das weiß man doch aus sich selber. Also ich glaube, das kann man sich vorstellen. Wenn jetzt 20 andere Kinder, Jugendliche auf einen einsprechen, ne? Und ja, und erzähl mal, und wie geht's dir? Und was weiß ich nicht. Das erschlägt ja auch einen Menschen, egal wie alt er ist. Also irgendwie eine Situation auch herstellen, wo das Angebot da ist. Du kannst, wenn du möchtest, uns erzählen, wie es dir geht. Was hast denn du gehört? Oder was möchtest denn du uns erzählen? Und dann im Gespräch auch mit den Kindern oder Jugendlichen führen in der Klasse. Also ich denke nicht auf die Person einstochern und ich denke eben auch, und da muss ich sagen, da haben wir es auch schwer in der Schule. Kinder mit russischem Migrationshintergrund, mit ukrainischem Migrationshintergrund haben bisher in der Schule einträchtig miteinander meistens, sage ich jetzt mal, in einer Klasse zusammengelebt. Und jetzt kommt es ja von außen eigentlich, ne? Gestern habe ich wieder gelesen, so idiotische Sachen, beim Bäcker wird jetzt Russisch am Zupfkuchen gestrichen. Das heißt, es ist nur noch Zupfkuchen, nicht mehr Russisch. Also das sind, ne, so, wo man jetzt denkt, ich positioniere mich völlig idiotisch. Und das jetzt aber eben nicht in der Klasse stattfinden zu lassen, sondern sagen, wir sind ja alle Kinder und Jugendliche, wir leben alle hier. Hier ist keiner jetzt irgendwo ein Kriegsverbrecher oder irgendwas. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir unser Leben gestalten gemeinsam. Und wir werden natürlich auch darüber sprechen, was momentan in der Ukraine passiert. Aber ich denke, das ist so die andere Ebene, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht noch Kinder und Jugendliche aufeinander hetzen, vielleicht auch, weil mancher das besonders gut meint und im Unterricht jetzt Positionen ergreifen möchte. Und wie gesagt, und auf der anderen Seite würde ich eben sagen, der Mensch muss auch wollen, der muss über seine Situation auch sprechen wollen. Und wenn das Kind oder der Jugendliche aus der Ukraine das möchte, dann bin ich als Lehrer doch auch Frau und Manns genug, dort eine Gesprächssituation zu schaffen, wo derjenige sich öffnen kann und wo man miteinander in Austausch kommt.
Herr Gerstetzki hat sich nochmal gemeldet und Julia haben wir auch mit auf die Bühne geholt, die kann dann auch ihre Frage gleich stellen.
Ja, nur ganz kurz. Also klar ist es, dass es bei unterschiedlichen Altersgruppen etwas unterschiedliche Herangehensweise geben muss. Bei 15-, 16-Jährigen, manchmal auch gerade bei jungen Männern, spielt so Identität natürlich eine große Rolle. Das heißt, in einem geschützten Raum, das sollte Schule immer sein, auch über Identität reden. Was macht das denn aus? Na, ist es Sprache, ist es Kultur? Wie sind die Sichtweisen? Das in Kombination, das hat, glaube ich, Frau Besant gesagt, jenseits der Situation von einem Bürgerkrieg, wir sind ja nicht Staaten, ne? Wir sind Menschen in der Gesellschaft. Das heißt, ausgestattet mit Medienkompetenz, mit demokratischer Kompetenz, muss man lernen, mit Konflikten umzugehen. gehen. Und das würde ich immer wieder ganz, ganz stark machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Man kann Bilder malen lassen. Ne? Ich habe jetzt gerade hier von meinem französischen Doktoranden eine Doktorarbeit durchgesehen. Der hat in Russland intellektuelle Bilder malen lassen, ne? Von ihren Städten und Vorstellungen von Frankreich, von Deutschland und von Russland. Und das nebeneinander zu legen, ist irre spannend. Ne? Das kann man auch mit Kindern in der Grundschule machen lassen. Ne? Was ist denn Osteuropa oder was ist Heimat, wenn wir ukrainische und russische Kinder haben? Und da wird man feststellen unter Umständen, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind. Da steht nämlich nicht dann Krieg drauf, sondern da malt man vielleicht dann ein besonderes Haus von der Oma, was dann vielleicht dann beide Kinder malen. Ne? Also tatsächlich methodologisch sehr breit herangehen und man muss sich wirklich von diesen Staaten sozusagen lösen. Ne? Weil wir wollen ja letztendlich kompetente Jugendliche und Kinder haben, die selber eigene Positionen beziehen können.
Mhm. Julia, ich würde Sie bitten, das Mikro einzuschalten und Ihre Frage kurz zu stellen.
Die Beschimpfung von zwei russischen Jugendlichen hat übrigens mein Sohn mir vorher erzählt, bei Rewe. Die wurden ganz wüst beschimpft von der Verkäuferin. Ich glaube, damit man auch russisch jetzt umgehen. Meine Frage aber eigentlich ist, wie wirkt diese Situation auf syrische Flüchtlinge? Also nehmen Sie den Unterschied im Willkommen wahr? Ich glaube schon. Und wie mit diesem Unterschied umgehen, ihn erklären und verhindern, dass die syrischen Flüchtlingskinder sich ausgeschlossen fühlen, gekränkt fühlen? So nehme ich es wahr oder ahne es bei mir in der Schule. Danke.
Ja. Anja Besant hat sich gemeldet.
Ja, ich befürchte auch, dass die das wahrnehmen. Und das ist so, das ist so ein bisschen Wasser in der Suppe, ne? Also wir freuen uns eigentlich, dass es gerade so einen Solidaritätsschwung gibt und wir wollen den auch überhaupt gar nicht bremsen. Also ich zumindest nicht. Aber dann sehen wir, dass das auch schmerzhaft sein kann für eine ganz bestimmte Gruppe von BeobachterInnen an der Stelle. Und es wird noch schmerzhafter dadurch, dass wir jetzt die Diskussion ja auch haben, ob People of Color an der Grenze der Ukraine schon aufgehalten worden sind. Ne? Also dadurch wird es noch drängender, das Problem. Ich würde also versuchen, so viel es geht zu objektivieren. Ne? Also einerseits zu sagen, okay, es ist tatsächlich vom Status her für die UkrainerInnen leichter nach Europa reinzukommen, weil sie visumsfrei nach Deutschland, das war ja schon vorher so, dazu haben wir jetzt diesen Konflikt nicht gebraucht, sie konnten visumsfrei nach Deutschland kommen und damit waren die Wege anders offen als für die Syrerinnen und Syrer, die ja Visa gebraucht hätten, um sich in ein Flugzeug, in den Zug oder sonst was zu setzen und zu uns zu kommen und dann erstmal 3 Monate zu bleiben und dann zu sortieren, wie es jetzt weitergeht. Das ist eine, also vielleicht auch nicht gerecht, aber das ist sowas wie eine objektivere Tatsache, an der man erklären kann, warum es so viel leichter ist. Und dann müssen wir über Rassismus sprechen. Also da geht ja kein Weg dran vorbei, zu sagen, ja, an was liegt das denn, dass da jetzt so eine ganz andere Haltung sichtbar wird. Und das muss man nicht total dramatisieren, aber man muss schon ehrlich darüber kommunizieren. Und ein Teil der Antwort ist Rassismus.
Frau Bausch, gern.
Das ist für ich sage jetzt mal, für ein Thema auch für unsere deutschen Kinder und Jugendlichen. Ich sehe noch ein anderes. Ich sehe nämlich die Kinder mit syrischem und afghanischem und was weiß ich nicht, Migrationshintergrund, die geflüchtet sind, die hierher gekommen sind und deren Kriegserlebnisse noch nicht mal aufgearbeitet sind. Also traumatisierte Kinder und Jugendliche. Und die holt das jetzt ein. Ich sage das aus der Perspektive, ich habe selber 4 Jahre in Afghanistan gearbeitet und ich erlebe jetzt, dass einige meiner Schüler, die in die Ukraine gegangen sind aus Afghanistan und in Odessa jetzt zum Beispiel Medizin studiert haben und jetzt an der Uni als Kardiologen zum Beispiel 2 arbeiten, die werden wieder vom Krieg eingeholt. Und ich meine, die Kinder und Jugendlichen, die wir hier, die jetzt hier sind, die werden jetzt nicht unmittelbar vom Krieg eingeholt, weil der Krieg ist ja erstmal in der Ukraine. Aber sie werden von den Bildern eingeholt. Und ich denke, da müssen wir als Lehrerinnen und Lehrer auch nochmal einen Blick drauf haben und können das vielleicht auch über die Schiene auch nochmal thematisieren. Und es gibt halt keine Flüchtlinge erster und zweiter Klasse. Ne? Das ist ein Thema, was man dann auch hat. Aber ich möchte halt so gerne auch, dass Lehrerinnen und Lehrer einen Blick jetzt auch auf die anderen Kinder und Jugendlichen nochmal haben, weil das macht was mit denen, was die da jetzt sehen. das sind viele Traumata überhaupt noch nicht aufgearbeitet. Und das kommt jetzt nochmal obendrauf.
Danke, Frau Bausch. Ja, wir haben noch 10 Minuten, gut 10 Minuten, und würden mal versuchen, ein paar von den Voxer-Fragen noch abzuschöpfen. Wie gesagt, viele Fragen doppeln sich oder sind ähnlich. Das ist manchmal so. Wir haben eine Frage, die ganz oben hochgevotet ist jetzt. Welche Hoffnungsperspektive kann ich den Schülerinnen und Schülern geben? Also ohne dabei Falsches zu erzählen oder ohne dabei irgendwie selber missverstanden zu werden. Wir gucken mal, wer mag antworten. Eine kurze, prägnante Antwort. Welche Hoffnungsperspektive kann ich Schülerinnen und Schülern geben?
Ja, ich sag mal 2-3 Sätze. Also es ist natürlich fachlich, es ist extrem schwierig. Ne? Das vermag keiner zu sagen, wie lange dieser Krieg da dauert. Vielleicht sollte man es auf die deutsche Gesellschaft beziehen. Wir haben jetzt verschiedene Migrationsgruppen in den Schulen angesprochen. Wir müssen unser eigenes Haus in Ordnung halten oder in Ordnung bringen. Wir müssen lernen, sozusagen, wie man mit Konflikten umgeht, damit sowas sozusagen bei uns nicht passiert. Wir können ja den Kindern nicht sagen, es ist in 3 Wochen vorbei. Das mag so sein, aber es kann auch ein Jahr dauern, das weiß keiner. Das heißt, ich würde das rückspiegeln eher auf unsere deutsche Gesellschaft, weil in diesem Konflikt geht es natürlich auch um imperiale Positionen, was in der Grundschule schwer zu erläutern ist. Es geht um Fragen von Identität, ne? Es geht ganz banal um Konflikte, ja, aber wie man sozusagen Ambiguitätstoleranz, entschuldigen Sie für das blöde Wort, ne, entwickelt, das können wir tatsächlich in den Schulen vermitteln.
Okay, ja, tatsächlich eine zweite Frage, die auch noch ganz hoch gewotet wurde. Wie können wir Kinder Fake News zu diesem Thema filtern? Kleiner Hinweis von mir, Fake News ist tatsächlich ein Begriff aus der amerikanischen Ära Trump und also mindestens daher. Und tatsächlich sollten wir uns auf den Begriff Falschmeldung einigen, so viel Zeit sollte sein. Ja, wie kann man Kinder dabei unterstützen, überhaupt diese Dinge zu filtern? Die Frage kam auch mehrfach im Chat bzw. im Voxer. Ja, wie kann das gelingen? Können die das irgendwie alleine irgendwann oder muss man sie begleiten?
Also ich glaube, das muss man trainieren. Ich werde jetzt im März ein Projekt an Schulen in Sachsen und Tschechien starten zum Thema Fake News. Sorry. Und ich glaube, man kann das machen unter anderem mit Worst Practice zum Beispiel. Ne? Einfach mal zeigen, was ist denn so eine Falschmeldung überhaupt, und das mal konfrontieren. Dann kann man auch versuchen, wie kann man sowas erkennen. Also Faktencheck in Anführungszeichen. Wir wissen nicht alle Experten sein für alles Mögliche, aber man kann viele Sachen relativ leicht überprüfen. Wir haben ja hier, steht ja auch auf der Plattform hier, wo man sich Informationen zum Beispiel über diesen Krieg jetzt hier holen kann. Ne? Das gilt für viele andere auch. Ne? Aber wie sieht denn überhaupt so eine seriöse Information aus? Ne? Also gibt es bestimmte sozusagen organisatorische Hintergründe, bei denen die das geschrieben haben? Ist denn, ich sage jetzt mal, Stefan G. im Internet eine seriöse Quelle? Anonyme Quellen. Also es gibt schon so ein paar Möglichkeiten, Seriosität von Nachrichten zu identifizieren. Und wie gesagt, Worst Praxis kann man zeigen. Letzter Satz. Angeblich hat Hillary Clinton Kinder gegessen. Das ist ein solch offensichtlicher Unsinn, der von ganz vielen geteilt worden ist. Ne? Bei Fox News und anderswo. Ne? Da kann man auch zeigen, was zum Teil für ein Unsinn verbreitet wird.
Danke. Ja, und auch noch eine letzte Frage, weil die ist auch mehrfach gekommen. Also in unterschiedlicher Ausprägung steht jetzt ganz oben, wie geht es? Also geht es ohne eigene politische Meinung überhaupt? Eine andere Formulierung war, wie kann ich die eigene Haltung und die professionelle Haltung gut trennen? Das ist ja fast eine Gretchenfrage.
Also ich sag mal was, dann wird die Kollegin hoffentlich was Klügeres dazu sagen. Also erstmal ist es tatsächlich so, man darf natürlich eine Position beziehen. Ne? Nur man muss sie deutlich machen, was die Position ist. Ne? Das kennen wir von guten Medien. Wir haben Informationen, wir haben einen Kommentar. Natürlich darf ich mir eine Position erlauben, aber ich muss sie von der Information schon versuchen, ein bisschen zu trennen. Also Emotionen sind natürlich naheliegend bei solchen Kriegen und Konflikten. Ne? Damit umzugehen ist nicht immer ganz einfach. Dafür muss man, glaube ich, auch Raum lassen. Ich meine, was sagen Sie einem Kind, wo gerade die Oma in Kiew im Bunker sitzt? Ne? Sieh das mal sachlich. Ne? Es gibt halt unterschiedliche Positionen, das kann man so nicht sagen. Und das wäre sicherlich falsch. Jetzt über den Inhalt sehen Sie bitte darüber hinweg. Ne?
Wir gucken nochmal, Johanna Fabel, ob das Mikro jetzt funktioniert. Sie wollte ja vorhin noch was ergänzen, und dann schalten wir zu Maria Deckwitz.
Zur Frage der Hoffnung, ich bin froh, dass ich nicht als Politikerin oder Politikwissenschaftlerin antworten muss. Als jemand, der Seelsorger ist und der so auch von einer Anthropologie herkommt, die davon ausgeht, wir haben Zukunftspotenzial als Menschen, kann ich immer auch Hoffnungsperspektiven aufmachen. Und das steht ein bisschen gegen das, was Frau Besant gesagt hat mit den Analogien. Ich glaube, wir sind immer in den Analogien und wir sind auch niemals nur sachlich. Sondern wir sind immer auf diesen drei Ebenen, auf der Sinnorientierung, emotional, kognitiv unterwegs. Und das trennt sich gar nicht so leicht, wie wir das gern hätten. Und bei unseren Schülern ploppt bei Kriegsbildern auch ganz andere Sachen auf, Emotionen, die sie kennen. Und deshalb kann ich nicht sagen, das trennen wir jetzt, sondern das hat jetzt hier nichts zu suchen, wir bleiben jetzt mal ganz sachlich, sondern wirklich gucken, dass wir das Ganze mit reinnehmen. Ich halte Schule dann für eine gute Schule, wenn sie den ganzen Menschen auch die emotionale Seite in den Blick nimmt und nicht raussperrt, weil auch da gibt es Entwicklung und auch dort sind Menschen gefordert, möglichst viele Handlungskompetenzen zu entwickeln, mit Dingen klarzukommen. Bewältigungsstrategien finde ich kein schönes Wort, weil am Ende bewältigen wir das Leben nicht, sondern wir machen das mal mehr und mal weniger gut. Aber dass es gut sein kann, das sind so Punkte, wo ich denke, das ist eine große Zukunftsperspektive, die ich gern mit Kindern wach halten wollte und auch mit Jugendlichen, dass es sich lohnt zu leben. Das heißt noch nicht, dass ich eine Lösung für die Konflikte der Welt hätte und dass wir es auch aushalten müssen, dass manche Konflikte halt schwierig sind. Das finde ich wichtig und das finde ich eine wichtige Lernaufgabe. Jetzt habe ich Frau Besant genug provoziert.
Nein. Ich würde gern darauf reagieren, weil sich dann vielleicht was klärt. Also ich bin nämlich auch total für Hoffnung. Und ohne Hoffnung auf die Gestaltbarkeit von Welt gibt es auch keine Politik oder nur reaktionäre Politik. Ja? Also von daher, ich bin total bei Ihnen. Hoffnung ist quasi unser Kapital, ohne die können wir sowieso einpacken. Aber die Analogien sind trotzdem ein Problem, wenn sie falsch sind. Also wenn ich nämlich sage, ja, ein Krieg ist sowas wie ein Konflikt in der Familie. Das ist einfach falsch. Ja? Also wir kommen nicht aus ohne Beispiele, wir kommen nicht aus ohne Metaphern. Alles bin ich überall bei Ihnen. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, welche Analogien wir in Bildungsprozessen verwenden, weil sie halt einfach manchmal in die Irre führen. Aber ich bin für Emotionen und für Hoffnung.
Danke, Anja Besant. Und ich gebe nochmal als fast, glaube ich, die letzte, die wir hier auf die Bühne holen, in der Zeit, die zur Verfügung steht, Maria Deckwitz, bitte.
Ich denke, die Experten für Hoffnung, Resilienz und Ausdauer sind die syrischen Flüchtlinge, die Leute aus dem Iran. Wir können von denen lernen und jedes Kind am besten diese Menschen fragen oder sich im Fernsehen anschauen, denn im Vergleich zu denen haben wir gar kein Potenzial oder sehr wenig. Und außerdem zeigen wir, dass wir die anderen Konfliktherde auch sehen.
Okay, danke Maria Deckwitz an dieser Stelle. Ja, wir sind so ein bisschen an der Schlusskurve. Ich weiß nicht, Heike, du wolltest noch eine Frage aus dem Voxer hochholen. Vielleicht gibt es noch ein, zwei Fragen, die wir stellen können in der Schnelle. Dann sind wir auch wirklich am Ende unserer Zeit.
Ich habe mir gedacht, ich habe nochmal drauf geschaut auf die unzähligen Fragen, die nur einzeln waren und wollte noch einfach nochmal, also wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie mit Kindern umgehen und so weiter. Eins schließt sich jetzt an das, was Maria Deckwitz gesagt hat, warum jetzt plötzlich die Ukraine so offensiv im Fokus ist und andere Konflikte nicht.
Na, plain and simple. Es betrifft uns, Züge kommen in Berlin an. Es gibt einen furchtbaren Krieg im Jemen, über den müssten wir auch im Prinzip jeden Tag sprechen, aber die kommen halt leider Gottes nicht bis zu uns. Wir haben vor ein paar Jahren sehr viel über Syrien gprochen. Ich bin der Frau Deckwitz sehr dankbar, dass sie es nochmal angerissen hat. Wir müssen natürlich zwischen den unterschiedlichen Migrationsgruppen, da gibt es viele gemeinsame Themen, Fluchtgeschichten, Migrationsgeschichten, ne, Diskriminierung und so weiter und so fort. Wir müssen unsere Gesellschaft hier, ich nehme jetzt die Sache jetzt nicht integrieren, weil es ein sehr umkämpfter Begriff ist, wir müssen hier sozusagen den Laden zusammenhalten, ne, die Menschen im Gespräch bringen und ins Gespräch bringen und irgendwie eine Grundlage schaffen, dass wir als Gesellschaft tatsächlich friedfertig bleiben.
Ja, ich habe mal tatsächlich Luca Paternoga noch mit auf die Bühne geholt als wirklich ganz letzte Wortmeldung.
Dankeschön. Genau, und zwar, ich bin FSJ an einer Grundschule und mir wurde angeboten, mit einer Klasse über dieses Thema, was gerade Krieg und so angeht, zu sprechen und wollte da gerne nochmal auf die Empfehlung von Frau Loos zurückkommen, das quasi auf das runterzubrechen, also auf die Grundsätze quasi. Und wollte da, hatte da den Gedanken, den Vorschlag von Frau Besant quasi und den von Frau Losefall zusammenzubringen, dass man zum Beispiel, einen Streit als Unterkategorie den Kindern erklärt, natürlich auf kindgerechte Weise. Und dann quasi aber den Krieg, also als ein kleiner Konflikt und den Krieg quasi als ein größerer Konflikt zwischen Menschen und Gruppen darstellt, ob das vielleicht hilfreicher ist oder sinnvoller.
Ich halte das für sinnvoll. Und vielleicht habe ich mich auch vorhin komisch ausgedrückt. Ne? Ich meine nicht, dass Krieg in der Familie stattfindet, wobei ich dafür auch leider viele Beispiele kenne. Aber ja, man muss das, also es gibt eine Definition dazu und das ist mir bewusst. Aber ich persönlich halte das für sinnvoll und kindgerecht, auf das Thema Konflikte einzugehen und zu schauen, was passiert, wenn zwei Personen unterschiedlicher Meinung sind oder was vorgefallen ist, wie kann man das zusammen klären. Und denke, dass das schon was ist, was dazu beiträgt, ein Verständnis zu entwickeln, das nochmal auf eine andere Ebene zu heben, wo es wirklich um Kriegsgeschehen geht. Das ist nochmal eine andere Ebene. Und da würde ich gerne nochmal weiter an die Frau Besant geben, weil das bestimmt nochmal ein guter Impuls dazu kommt, wie man das vielleicht verbinden kann. Aus meiner Sicht ist es möglich.
Ja. Danke. Also das, ich habe so den Eindruck, das Padlet, haben Sie da mal reingeguckt, das ist eigentlich voll von Beispielen dazu. Und ich weiß nicht, ob Sie schon die Zeit gefunden haben, mal dieses Stück von der Sendung mit der Maus anzugucken. Das ist wunderbar. Also das kann man nur empfehlen. Die Sendung mit der Maus erklärt ganz präzise, was da gerade passiert und ist da auch, das Stück ist von vorgestern. Also damit machen Sie nichts falsch. Von daher würde ich ganz einfach das empfehlen.
Vielen Dank. Ja, viele Menschen sind schon am Verabschieden im Chat. Wir sind fast pünktlich 18.30 Uhr auf meine Uhr, 18.29 Uhr und wir wollen gerne die Chance nutzen, als allererstes nochmal Danke zu sagen an Sie alle, dass Sie da waren. Natürlich danke an die ProtagonistInnen hier auf der Bühne. Einen herzlichen Applaus, gerne auch virtuell zu machen. Und ja, so ein paar technische Infos geben wir gern noch und ich übergebe aber erstmal an dich zurück, Heike. Wir werden keine umfangreiche Zusammenfassung mehr machen, aber vielleicht doch noch das ein oder andere kurz anteasern.
Ja, also in der Tat, Zusammenfassung ist jetzt schwierig. Wir haben, glaube ich, in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen diskutiert. Ich fand es sehr, sehr spannend. Anja Besant hat sich schon darauf hingewiesen, nochmal auf das Padlet, möchte ich auch nochmal wärmstens empfehlen, zum einen selbst drin rumzublättern. Da sind, glaube ich, ganz viele spannende Sachen dabei. Auch gerne ermuntern. Ich glaube, da ist jetzt auch schon während der Veranstaltung einiges passiert, auch noch was hinzuzufügen, dass wir uns darüber auch ein Stück gegenseitig unterstützen können. Und wir werden natürlich die Veranstaltung nachbereiten. Und der Tobias wird jetzt gleich zum Abschluss drei Reflexionsfragen reingeben über Voxer. Ich lade dennoch herzlich ein. Auf dem Padlet ist auch nochmal eine Feedback-Spalte für ein offenes Feedback, wo Sie auch vielleicht nochmal reinschreiben können. Was wünschen Sie sich vielleicht auch über die Veranstaltung hinaus? Geben Sie uns einfach nochmal was mit. Wir sind gerne am Denken und gerne am Basteln. Wöchentlich werden wir es nicht schaffen, solche aktuellen Sachen rauszubringen, aber wir sind dran und haben Lust, auch weiter zu tun. Insofern sind Ihre Hinweise uns sehr, sehr willkommen. Und bevor der Tobias widerspricht, möchte ich mich an dieser Stelle schon mal verabschieden und Ihnen auch danken, dass Sie so zahlreich erschienen sind und auch unseren Expertinnen und Experten. Vielen Dank und dann, wenn Sie die Fragen alle beantwortet haben, einen schönen Abend noch.
Genau, dem ist fast nicht hinzuzufügen. Das Padlet bleibt online, Sie können es gerne weitergeben an andere, können gerne es auch anreichern mit Informationen, da freuen wir uns sehr. Hoffentlich sehen wir uns wieder, hoffentlich hören wir uns wieder. Ich freue mich, wenn wir bald wieder Frieden haben. Am besten nicht nur in der Ukraine, sondern überall auf der Welt. Und in diesem Sinne, lassen Sie die Hoffnung bitte nicht sinken und fallen, sondern halten Sie sie hoch, weil das ist das Einzige, was wir haben. Natürlich mit den vielen Dingen, die wir tun können und die wir tun sollen. Da danke ich nochmal allen fürs Mittun heute Abend. Ja, und eine kleine Werbung in eigener Sache soll noch sein. In wasschulebewegt.de können Sie gerne nochmal vorbei navigieren. Da gibt es weitere Veranstaltungen, die wir monatlich anbieten und wo wir uns freuen, den einen oder die andere von Ihnen natürlich wiederzusehen. So, jetzt sind wir noch über 200 Menschen in der Veranstaltung und wir bitten Sie, wir gehen jetzt mal hier aus dem Spotlight raus. Wir bitten Sie tatsächlich einmal noch bei sich auf die Galerieansicht zu schalten, wenn Sie das denn oben können. Und wir machen einen lauten Ausstieg. Ja, also wer mag, kann gern sein Mikro anmachen und auf Wiedersehen sagen und erst dann verlassen Sie die Veranstaltung. Denken Sie ans Feedback im Voxer, bleiben Sie stabil und gesund. Bis dahin einen guten Abend und eine gute Restwoche.
Ebenso. Tschüss. Tschüss.
Abend.
Tschüss.
Und vielen Dank.
War sehr interessant.
Ja, war toll. Danke.
Danke.
Danke. Sehr schöne Veranstaltung. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank. Auch von mir. Schönen Abend noch.
Tschüss. Ja, auch von mir vielen Dank. Tschüss an alle.